Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Ich habe übrigens gefunden, wie der Simulator heißt, ne? Nur so zur Info. GTI Club Côte d'Azur.
Ja. Jetzt kommst du.
Ja.
Côte d'Azur.
Côte d'Azur. Warst du da schon mal?
Na, Côte d'Azur oder im GTI Club?
Ja, ich meine, das ist eigentlich eine freche Frage, wenn ich dir sage, ob du schon mal in der Côte d'Azur warst. Also, du warst doch bestimmt schon mal in der Côte d'Azur, oder? Ja. Du, ich war vor 3 Jahren das erste Mal da und muss echt sagen, ich weiß jetzt doch, dass es in Frankreich schöne Ecken gibt.
Ja, aber ich muss da nicht hin. Unsere Erbfeinde sollen uns erstmal Lothringen wiedergeben und Elsass. Alles schiefgelaufen in Versailles damals. Alles Quatsch. Ich habe ja eine Eventagentur gehabt und Messebaukonzepte gemacht. Und einer meiner besten Kunden über 15 Jahre war die Stadt Köln. Das Amt für Wirtschaftsförderung. Da habe ich die Messekonzepte gemacht für die Immobilienmessen. Und ich war 15 Jahre lang jeden März in Cannes eine Woche lang. Bis zum Erbrechen, ich kann es nicht mehr sehen. Zur MIPIM, ist eine internationale Messe für Gewerbeimmobilien.
MIPIM?
MIPIM.
M-I-M-P-I-M. Klingt aber nett, ne?
Ja.
Wie heißt es denn auf Französisch? MIPIM?
MOMPAM. MOMPAM. Ich bin 15 Jahre lang gegenüber an der Croisette immer ins Café gegangen morgens und habe da ein Croissant und ein Espresso zu mir genommen. Und es war immer der gleiche Kellner, das ist das Lustige. Der hat in den letzten Jahren nur gefärbte Haare gehabt.
Ja gut, das kann dir nicht
Ich bin sogar einmal mit meinem alten 911er hingefahren. Da habe ich dann mal ein Event draus gemacht. Mit meinem alten 911er nach Cannes gefahren und bin dann noch ein bisschen durch die Berge geheizt immer. Aber nach 15 Jahren hast du den Kaffee auf.
Ja,
ich kenne da jede Straße in Cannes, jede blöde Krockbude, wo die Polizei auch das Essen geholt hat. Ich, keine Ahnung, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin noch nicht so ein Südfrankreich-Fan, ehrlich gesagt, muss ich sagen.
Ja, klar.
Ich bin eher Italien. Ne?
Ich habe natürlich mit spanischer Herkunft eher immer einen Bezug gehabt zu Spanien. Und deshalb war für mich
auch nicht schön, oder?
Frankreich immer nur Transitland. Ah, das weißt du nicht. Du, ich lade dich mal ein nach Galizien, wo mein Vater herkommt. Das ist eine tolle Gegend.
Galizien.
Nordwestspanien ist das.
Nordwestspanien.
Ja, das ist der kleine Zipfel über Portugal und dann tatsächlich die Westküste. Das ist auch ein kleines Stück Westküste, gibt es halt von Spanien. Und und da kommt mein Vater von einer
kleinen... Ich hatte meine Freundin, der Vater hatte in Ampuria Brava ein Haus. Da musste ich dann mehrere Ferien musste ich in Ampuria Brava verbringen.
Ja gut.
War nett.
Ja, mit die ihr. Freundin nett war?
Eben. Die war nett.
Die war nett?
Ja, okay.
Ja, wir steigen ja nicht tiefer ein, wer weiß, wer den Podcast noch alles hört.
Ja, ist richtig. Das ist ja auch noch gar nicht Thema, das ist ja nur so ein Vorgeplänkel hier, bis es so reinschneiden.
Damit wir warm werden. Aber klar, Freundin.
Eigentlich bin ich ein Nordfan. Ne? Ich fahre lieber nach Bornholm und sitze vor so einer Räucherfischbude.
Ja, diesen Bezug habe ich tatsächlich noch nicht aufgebaut, aber ich habe das Gefühl, dass wenn man das einmal macht, ich kenne eigentlich nur Menschen in meinem Umfeld, die da einmal waren und dann immer wieder sagen,
Bornholm,
muss man hin.
Ist ein Traum, da könnte ich mein Leben beenden auf Bornholm. In Gundhjem sitzen vor dem Norisan, das ist so ein Café, so eine alte Fischräucherei, guckst aufs Meer, so mega, Hammer, absolut.
Ja, ja. Für den zweiten Teil meines Lebens nach fast jedem Jahr Spanien. Ja,
nach Corona.
Genau. Ja, Jens, das wird jetzt Folge 1. Die Folge 0,5 haben wir ja schon aufgenommen. Da haben wir noch erklärt, was wir so machen wollen.
Ja.
Und jetzt steigen wir richtig ein.
Jetzt steigen wir richtig ein. Welches Auto steigen wir dort ein?
Klassiker im Straßenverkehr war ja immer so ein Gedanke, dass man immer mal die Augen offen hält. Und ich merke, seitdem ich mir das so zu Herzen genommen habe, etwas genauer hinzusehen jede Woche, dass ich mich manchmal gar nicht entscheiden kann, über welches Auto wir reden. Aber das Highlight war eigentlich diese Woche ein Citroën HY, den ich gesehen habe auf der Autobahn von Bremen nach Hamburg, mit französischem Kennzeichen in Rot. Und das war ein Campingmobil quasi.
Rote Kennzeichen, die sind auch schwarz in Frankreich
gewesen, oder? Ja, rotes Auto, schwarze Kennzeichen. So. Aber es waren tatsächlich auch schwarze noch drauf, weil die sind ja jetzt nicht mehr schwarz.
Ne? Nee.
Und ich weiß gar nicht, welcher Distrikt, aber das könnte ich noch erkennen, denn ich habe ja ein Bild gemacht. Kann man ja mal erkennen in Frankreich, wenn ich mich nicht irre. Ich kenne eigentlich nur einen, Paris ist 75 am Ende. Ja. Ja, wir hatten die Fahrräder dabei und ich habe mir so überlegt, Mensch, mit so einem alten Citroën HY in den Urlaub zu fahren, da musst du schon hart gesotten sein. Denn ich vermute, da drin ist der Temperaturausgleich, Wärme, Kälte in so einer Wellblechhütte echt spannend darzustellen.
Ja, glaube ich auch. Also das ist schon heftig, glaube ich. Ne? Also wenn da die Sonne drauf knallt oder wenn es... Gut, vielleicht ist er isoliert, man vielleicht, weiß es nicht. Ne?
Richtig.
Ganz modern alles, isoliert mit Aluminium, totales Hightech-Ding. Hast du von außen gar nicht gesehen.
Möglicherweise, ja.
Vielleicht waren da Aliens unterwegs. Wird wahrscheinlich so sein, weil kein normaler Mensch fährt von Frankreich mit dem HY bis nach Norddeutschland.
Du, das wiederum würde erklären, warum das Auto auf der Seite zwei runde Bullaugen hatte. Das sieht ja schon so ein bisschen Alien-mäßig aus.
Garantiert waren Außerirdische.
Ja, glaube ich auch.
Ich sehe immer, bei uns vom Haus steht seit einer Woche immer ein hellblauer VW Käfer. Mein kleiner Sohn Konrad guckt immer runter und sagt, guck mal Papa, da steht wieder der blaue Mini. Und ich sage, jetzt mal, das ist ein Käfer, das ist kein Mini. Macht mich wahnsinnig. Steht da immer jetzt, wahrscheinlich ist das so ein Sommergast, es gibt so ein paar Autos im Viertel. Und auch in der Effendorfer Weg vorne steht immer so ein 02er BMW mit so breiten, ein bisschen breiteren alten Felgen.
Sehr schön.
Der steht auch immer im Sommer da. Mhm. Und im Winter ist der da nicht.
Welche Farbe? Also,
weiß.
Okay.
Weiß, Stoffblau. Ich glaube ein 1602, ich mir richtig, oder ein 1802.
Ja.
Ja, sehr schönes Auto. Deshalb, ich habe ja auch mal mit meinem größeren Sohn, den habe ich immer zur Schule gebracht, zur Grundschule, zu Fuß. Und immer wenn ich um den Block da gehe in Eimsbüttel, da stehen ja relativ viele alte Autos, Youngtimer und Oldtimer. Mhm. Und ich habe dann so eine Serie gehabt, Schulweg mit dem Junior auf Facebook. Und immer wenn wir ein altes Auto gesehen haben, was fotografiert und gepostet, und die Leute haben immer gedacht, ich will sie veräppeln, das kann ja nicht sein. Aber es ist tatsächlich so, da stehen wirklich viele Autos rum, alte. Also alte Mercedes, VWs, Volvos, Saabs, alles Mögliche. Und die Augen offen hält, verwunderlich, wie viele schöne alte Autos durch die Gegend fahren.
Ja, was mich daran wundert ist, ich habe diese Woche gelesen und ich weiß nicht, in welcher Zeitung es war. Es gibt ja mal eine Statistik darüber, wie viele Fahrzeuge in den jeweiligen Bundesländern anteilig eine Haarzulassung haben. Und da ist Hamburg ganz hinten. Hast du das gedacht? Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht, Hamburg ganz hinten. Da muss ich mich schon arg vertan haben, wenn das falsch war. Scheint wohl so zu sein. Aber was ich eben auch oft sehe, ist, dass die Fahrzeuge tatsächlich keine Haarzulassung haben. Das heißt, es gibt noch viele alte Fahrzeuge, wo die Besitzer halt gesagt haben, nö, ich mache da jetzt keine Haarzulassung dran. Für mich ist das mein normales Auto, mit dem ich fahre,
ja,
was eben eins haben könnte.
Genau, wie der Käfer, den ich hier gerade verkaufe, ist Cabriolet aus erster Hand. Mhm. Der gute Mann ist gestorben, der Sohn hat das Auto verkauft nach ein paar Jahren. Der hat nie ein H-Kennzeichen, der hat noch DIN-Kennzeichen ganz normal gehabt. Die Haarabnahme haben die mal gemacht, die ist in den Papieren, aber ist noch gar nicht angemeldet worden.
Ja, und ich glaube, viele haben auch Angst, obwohl das, glaube ich, einen Weg gibt dafür, dass wenn du noch alte Kennzeichen hast, also ohne Europa, und du eine Haarzulassung haben möchtest, dass du dann ein Europa-Kennzeichen mit Haarzulassung bekommst. Aber normalerweise soll das auch gehen ohne.
Nein.
Nein?
Nein. Wie soll es gehen?
Also du kannst auch, wenn du kannst ja heute so ein Kennzeichen übernehmen und du darfst dir auch so ein Kennzeichen neu drucken lassen. Also wenn du jetzt das Auto kaufst und es ist eine alte Hamburger Zulassung, hat
keine Chance.
Europa.
Keine Chance.
Ich könnte schwören, aber vielleicht weiß das jemand.
Ist bei der Zulassungsstelle, wird garantiert nicht abgestempelt. Nur Euro-Kennzeichen werden abgestempelt. Wenn du DIN-Kennzeichen am Auto hast, ja, nicht mit zur Zulassungsstelle nehmen, einfach dran lassen. Solange es am Auto ist und der Wagen ist so zugelassen, ist kein Problem. In dem Moment, wo ein neuer Halter kommt, ist das weg.
Tatsächlich?
Wenn du das da hinbringst und klar, du kannst kein DIN-Kennzeichen neu drucken lassen, geht auch gar nicht, weil diese ganzen Schildermacher, die haben ja gar nicht mehr die Buchstaben, das sind ja andere Buchstaben gewesen, geht schon mit los.
Oh, die haben die doch nie weggeschmissen. Ich hoffe, ihr habt die noch, ihr Schildermacher da draußen.
Ja. Ich habe letztens sogar einen VW gesehen, der hat ein H-Kennzeichen als DIN-Kennzeichen gehabt, das ist sehr, sehr selten. Weil nur am Anfang, wie das H-Kennzeichen auf den Markt kam, ging es ja relativ schnell schon in Euro-Kennzeichen über. Du findest kaum Autos, die ein DIN als H-Kennzeichen haben.
Wäre übrigens auch mal eine Folge wert, fällt mir gerade so ein, mal über Kennzeichen zu sprechen und die verschiedenen Ausprägungen, die es so gibt.
Ja.
Das ist tatsächlich ein Thema, was ich mal gesehen habe. Sorry, ich will das hier nicht zu sehr thematisieren und auch gar nicht heroisieren. Jeder von uns weiß ja, dass beispielsweise eine Kombination SS am Fahrzeug nicht möglich ist.
Ja.
Stimmt aber nicht. Ich habe, und das Bild habe ich auch noch, das werde ich auch bringen. Ich habe vor, ich würde sagen, 15 Jahren hier im Straßenbild mal ein G-Modell, ein beiges G-Modell fotografiert mit altem Hamburger Kennzeichen HHSF.
Mercedes?
Ja.
G-Modell?
Ja, Mercedes G-Modell. Und ich war auch ganz fest der Überzeugung, weil das ja seit zig Jahrzehnten nicht geht, dass das nicht geht, das gibt es. Und warum auch immer, also ich habe das Auto seitdem natürlich auch nie wieder gesehen.
Warum auch immer.
Genau, irgendjemand, und ich glaube, ja, ich glaube, das ist auch ziemlich einzigartig, aber vielleicht kann auch da jemand aufklären, warum das so ist. Es ist auf jeden Fall Fakt gewesen. Ich habe davon ein Bild gemacht, weil ich es auch nicht glauben konnte, weil ich auch damals natürlich schon wusste, dass das normalerweise nicht möglich ist, und das ja seit Jahrzehnten aus bekannten Gründen, die wir hier nicht näher erläutern müssen.
SASS sind alle gesperrt, ne?
Genau, genau. Genau. Ja, was hast du diese Woche sonst so gemacht? Hast du was verkauft hier? Ist irgendwas bewegt worden an deinen Fahrzeugen?
Sicher.
Ich habe ja gesehen, irgendwie mein schöner Volvo, nachdem ich neulich mal gefragt habe, wie sich sowas denn fährt. Der 850 ist verkauft.
Der 850 T5R, ja. Genau. Ein total nettes Ehepaar aus Dänemark gekauft, ein jüngeres. Ach. Waren extra zweimal hier, haben sich das angeguckt, haben lange nach einem hellgelben 850 T5R gesucht. Und am liebsten noch einen Handschalter, und jetzt wird es dann schon kompliziert, überhaupt ein Auto zu finden. Und waren von dem Zustand so überzeugt. Und der Wagen steht noch hinten in der Auslieferungszone. Der wird nächste Woche, ich glaube am Dienstag, wird er abgeholt. Kommen die mit dänischen Kurzzeitkennzeichen. Sind auch lustig, die dänischen Kurzzeitkennzeichen ist ja ein Klebenummernschild. Ne? Mhm. Kannst du einen Aufkleber für einen Tag, kannst du das kriegen, klebst einfach nur drauf. Und danach schmeißt du den Aufkleber weg, das war's.
Okay.
Die machen gar nicht so einen Aufriss wie wir hier mit Nummernschild in Blech pressen müssen, rum. Das geht da ganz easy. Kannst du zugeschickt bekommen mit der Post, glaube ich, sogar den Aufkleber.
Okay. Kennst du dich da aus? Wie ist das in Dänemark mit der Luxussteuer bei Fahrzeugen, die älter sind? Keine Ahnung.
Also ich kenne die Staffelung nicht so ganz genau. Auf jeden Fall sind Autos über 30 Jahre ausgenommen von der Luxussteuer. Aha, okay. Also wie so eine Art H-Kennzeichen-Autos.
Aber das galt bei dem Auto ja noch nicht, ne? Was war das für ein Baujahr?
Nee, der ist Baujahr 94, das gilt nicht. Und das Problem, was hier ist, das haben die mir erklärt, die haben sich auch vorher erkundigt, was sie an Steuern zahlen müssen, wenn sie ihn zulassen. Der ist ja extrem selten, der Wagen. Das heißt, für den gibt es keine feste Katalognummer sozusagen. Und da ist es die Willkür des dänischen Steuerbeamten, das festzulegen, was das Auto an Steuern kostet. Und die haben extra vorher habe ich ihnen extra den Brief kopiert, Fahrgestellnummern, alles. Die sind extra mit den Unterlagen los und haben in Dänemark erst geklärt, was diese Steuer heißt und so.
Ja, da kann man nur hoffen, dass der Steuerwagen...
Es geht auch andersrum. Mir hat gerade einer einen Opel Manta angeboten aus Dänemark. Mhm. Sehr geil, Opel Manta CC GTE. Mhm. Top-Zustand, Spitzenauto.
Das Fließeck-Auto.
Ja, genau. Wirklich in Rot mit Karo-Gelb sitzen innen drin, richtig geil. Oha, da geht es jetzt so, das ist eine dänische Erstauslieferung der Wagen. Und wenn er den Wagen in Deutschland verkauft, kriegt er die Steuer wieder. Die Luxussteuer, die damalige. Mhm. Das ist das Interessante. Das hat er von mir einen Kommissionsvertrag bekommen. Und jetzt ist die Frage, wenn er mir eine Kommission hinstellt, ob das dann schon als Auslieferung gilt, weil wir einen Vertrag mit Deutschen haben, und dann kriegt er die Steuer zurück für das Auto. Witzig, ne?
Allerdings, ja. Ja, spannende Geschichte. Ja, ist auch ein spannendes Auto, ne? Wollte damals ja nun gar keiner haben.
Wollte also auch nicht, ja, glaube ich, wirklich. Aber ist egal.
Ja, ja.
Ich finde es cool.
Ich bin mir nicht sicher. Also bei Opel ist es tatsächlich so, dass ich, wenn ich das immer so beobachte, sind die guten Autos immer schnell verkauft. Ich glaube, es gibt im Hintergrund eine ziemlich große Gemeinde, die alte Opel mag.
Ja, das Problem ist, Opel ist so eine Marke wie auch VW oder auch Ford, so diese Butter- und Brotautos. Da gibt es eine Clubszene und die richtig guten Autos, die wechseln in der Clubszene. Mhm. Da kommt nichts raus. Das ist so, wann kriegst du mal einen vernünftigen Käfer angeboten zum Verkaufen oder so? Weil die ganzen Clubmenschen das untereinander so durchhandeln. Und das ist bei Opel und Ford ganz extrem. Also innerhalb der Clubs gibt es coole Dinge, außerhalb kaum. Deshalb findet man auch, ich habe in 14 Jahren Garage 11 habe ich verkauft, hatte ich überhaupt einen Opel Manta, einen einzigen.
Ja.
Und das war ein A, war aber auch geil, ein A Berlinetta. In blau Metallic mit Vinyldach und blauen Stoffsitzen.
Wow.
Den hat so ein Opel-Sammler gekauft vom Bodensee damals. Dann hatte ich mal ein Commodore Coupé, ein GS aber nur, kein GSE. Dann hatte ich einmal ein Kombi, ein Rekord, ein 1700er Kombi, ein Zweitürer aus. Den hatte jemand aus Portugal mitgebracht.
Übrigens auch das Kombi Zweitürer. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Da muss man immer nachdenken, was das so ist. Genau, ja. Weil da gab es natürlich auch nicht viele Marken, die das überhaupt im Angebot hatten. Spannend, ne? Also ein Kombi mit zwei Türen ist ja irgendwie so vom Nutzwert, denkt man, ja, dann macht doch gleich einen Fünftürer raus. Aber nein, diese Autos waren ziemlich kultig und waren auch gut, sahen auch gut aus, hatten eine schöne Linie.
Sehr hübsch, genau. Gab es ja auch vom Ford Escort, den Tunier gab es auch als Dreitürer. Ne?
Richtig.
Richtig coole Geschichte. Genau, aber ich habe in den Jahren so wenige Opels und Fords und VWs tatsächlich hier gehabt, also in den Zuständen, wie ich die favorisieren würde, das kannst du an einer Hand abzählen. Das ist total komisch.
Ja, ein Opel habe ich übrigens auch noch im Bestand. Hat mein Papa mal gekauft vor, ich würde sagen, 23 Jahren. Ein Opel Kadett C, zweite Serie in Silbermetallic, Berlinetta-Ausstattung, rotes Velour.
Coupé oder Limousine?
Nee, Limousine. Limousine zweitürig.
Berlinetta-Limousine zweitürig in Silber? Ja. Das ist aber auch ganz selten
sowas. Ja, 40.000 gelaufen, erste Hand, ungeschweißt.
Ja. Damals ungeschweißt, aber jetzt...
Immer noch.
Der Wagen aber sieht muss geschweißt werden.
Nee, muss auch nicht muss geschweißt auch nicht werden. Nee, der sieht wirklich
das ist ja immer, Auto ist ungeschweißt, heißt ja nicht, dass es nicht geschweißt werden muss.
Ja, das stimmt. Auto ungeschweißt kann alles bedeuten, ja.
Das ist richtig. Blätterkrokant.
Genau. Aber nee, der ist wirklich schön. Und ich finde, diese Farbkombination ist natürlich auch ein Stück weit untypisch, weil Silbermetallic war jetzt nicht die populärste Farbe in den 70ern. Nee. Und rotes Velour ist natürlich immer ein Highlight, in Verbindung mit Silber erst recht. Und ja, und dann diese Berlinetta-Ausstattung mit den Sportfelgen und insgesamt ein bisschen hübsch.
Zornige 60 PS?
Genau, zornige 60 PS. Fährt sich toll, so ein Auto. Meine liebe Schwester hatte mehrere davon, damals sogar eine Automatik, in Mint. Das ist so eine Mint-Farbe, genau. Ja, ja. Aber diese Autos waren super, super dankbar, weil die Motoren waren ja problemlos. Und offen gestanden, das Getriebe und Schaltung, das hat ja durchaus Spaß gemacht, auch trotz 60 PS, weil Heckantrieb. Also auch das war ja eine Kombination, die damals total normal war, bis man auf Frontantrieb gegangen ist. Und solche Autos fuhren sich gut und fahren sich auch heute noch gut. Und dafür gibt es eine Szene. Ne? Also Kadett C, machen wir uns nichts vor. Aber du hast vollkommen recht, es tauchen kaum Autos auf.
Ich darf das gar nicht erzählen, ich habe meinen Kadett C kaputt gefahren. Oh. Ja, ich war im Internat und gerade einen Führerschein auch und war im Internat bei Darmstadt. Und in diesem Internat waren auch Stadtschüler, also es war auch gleichzeitig eine Privatschule. Ein Zahnarzt aus Griesheim bei Darmstadt, der Sohn, wir haben einen Kadett C gekauft mit Rest-TÜV in Blau.
Wie das früher so war,
der hat Mark, ne? Tierische Rostlöcher gehabt in Kotflügeln, da haben wir Klopapierrollen reingesteckt und haben die einfach mit Kunstharz so. Und er war auch ziemlich bunt angemalt. Sind wir mehrfach mit der Polizei angehalten worden mit dem Fahrzeug, weil...
Gibt es davon irgendwo noch ein Bild?
Ja, ich muss mal suchen, irgendwo habe ich noch eins. Garantiert, irgendwo muss ein Bild sein. Es war angehalten worden, da musste man vorher, hatten wir keinen. Die haben gedacht, oh, die haben wir jetzt richtig am Arsch mit der alten Schrottkarre. Nee, war alles in Ordnung, wir hatten aber keinen Verbandskasten. Da haben sie uns dann mit dran gekriegt. Und den Wagen haben wir schlussendlich in Griesheim im Truppenübungsgelände von den Amis kaputt gefahren. Und zwar, wir haben Weitsprung, Guido hat Weitsprung geübt damit. Und der letzte Sprung war zu weit, also über die Kuppe geflogen und mit der Schnauze zu. Pum, aufgekommen vorne. Und das nächste, was du noch gehört hast, war weil dieser Ventilator vorne, der mitlief, sich in den Kühler gefressen hat. Und dann sind wir, also das Ding war auch krumm wie eine Banane nach diesem Sprung. Und mit diesem restkrummen Bananenauto sind wir noch irgendwie zu Guido nach Hause gekommen und hatten Schrotti das Ding dann abgeholt. Aber das so 150 Mark hat der, glaube ich, gekostet. Der Wagen. Das war eigentlich das erste Auto, wenn man so will, so ein bisschen. Nicht eigen, aber zu zweit halt. Ne? Aber wir haben halt ein KZC filetiert damals.
Das ist so oder so eine gute Geschichte, weil dann muss ich meine KZC-Geschichte auch erzählen. Ein Freund von mir hatte auch einen, und zwar das, was wir alle haben wollten, nämlich ein C-Coupé. 2,0 Liter GTE in Orange mit Fuchsfelgen. Richtig cooles Auto. Das hatte er damals.
Ein GTE oder war das dieser 2 Liter kein, E, der unten schwarz gestreift war?
Nee, war er nicht. Nee. Also der war in der Rallye Kadett Optik, war aber ein ganz normales, oder ein anderes, normaler 2 Liter GTE. Das ist
eine Bastelkarre.
Ein richtig schönes Auto war, der war schön, der war wirklich schön und ich mochte auch Orange. Ich hatte als Kind irgendwie ein oranges Auto. Orange für ein Auto finde ich super. So, und bei dem Auto war das so, wir waren abends in der Woche irgendwie, wie man das ja früher so gemacht hat, ich war glaube ich 18 Jahre alt, haben wir uns abends irgendwo in den Keller gesetzt und haben ein bisschen was getrunken und danach wollten wir unbedingt
Alkohol? Durchfahren.
Alkohol. Ich wollte eigentlich nach Hause, weil ich auch am nächsten Tag arbeiten musste und so, weißt ja,
Spaß. Die Sendung ist ab 16, ne, Alkohol.
Und dann war es halt so, dass ich wollte nach Hause und dann haben die alle gesagt, nee, wir wollen aber noch jetzt hier in Kaktus fahren. Kaktus war so eine Diskothek, früher Mittelsendorf bei Soltau.
Ich habe jetzt gedacht, du hast eine und Kaktus dabei gehabt.
Ja, in der Tasche. Ja. Ich denke, das sagen viele, habe ich den gehabt früher. Und weil ich so geizig war. Also auf jeden Fall hieß es dann, nee Frank, du musst fahren, weil du hast am wenigsten getrunken. Ich sage, ihr seid so toll, ich soll fahren, ich habe aber auch getrunken und ich will eigentlich nach Hause, lass das mal bitte. Ja, haben die mich natürlich überredet, was würde ich auch heute nie wieder machen. Leute, Finger weg vom Alkohol, Finger weg vom Alkohol beim Steuer sowieso. Aber ich bin dann gefahren. Zum Kaktus nach Mittelsendorf und wir waren zu viert im Auto und das Auto war natürlich auch so ein bisschen tiefer und wie das halt so ist beim C-Coupé. Und während ich da auf dem Parkplatz fahre plötzlich, legt das Auto auf, reißt in der Mitte den Auspuff quasi nach hinten weg und man hört den Auspuff dann ganz laut. So. Mein Kumpel, dem das Auto gehört, mich natürlich angeguckt, als wenn ich schuld wäre. Ja, so ein bisschen war ich es irgendwie auch, aber klar, ich war der Fahrer, ich wollte auch eigentlich gar nicht und wir waren halt zu viert im Auto. Ja, dann war der Spaß ja auch schon irgendwie vorbei, dann hatten wir auch gar nicht mehr so viel Bock, da in den Kaktus zu gehen. Also was haben wir gemacht? Wir mussten ja das Auto jetzt irgendwie wegkriegen und ihr könnt euch ja vorstellen, kennt ihr ja bei den Autos, wenn die, wenn in der Mitte der Auspuff quasi voneinander getrennt ist, dann schleift der ja in der Mitte, weil der hintere Teil des Auspuffs quasi auf der Straße liegt. Ja, dafür gibt es ja eine Lösung. Einer geht in den Kofferraum und hält von hinten den Auspuff runter, damit er nicht schleift. Und wir fahren langsam nach Hause, haben wir also auch gemacht. Sind dann nach Hause gefahren und kurz vorm Ortsschild, und das waren wirklich, wir reden hier tatsächlich so von 3-4 Kilometern insgesamt Fahrtstrecke, kurz vorm Ortsschild, wo wir nur noch hätten rechts abbiegen müssen und dann rechts auf den Hof der Werkstatt meines Kumpels Ulf, kommt uns die Polizei entgegen. Und ich denke, na super. So, die haben das natürlich auch gesehen, umgedreht, pusten, die ganze Geschichte, haben erzählt, was macht ihr denn da? Dann haben wir das erklärt mit Ausruf und so, wir wollen nur noch da vorne hin. Und dann habe ich gepustet und dann war ich auch irgendwie knapp drunter und von daher war das damals noch okay. Und Leute, das war alles zur alten Zeit, noch mit Grenze 08. Zum Glück ist das gut gegangen. Also die Polizei war nett, vielen Dank an der Stelle, dein Freund und Helfer. Und die haben Verständnis gehabt dafür, dass wir irgendwie ein bisschen doofe Aktionen da gemacht haben und haben uns leben lassen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so möglich ist, aber das war meine KDC-Geschichte. Und seitdem durfte ich das Auto auch nie wieder fahren.
Verständlicherweise.
Ja, ich bin, naja gut, kann ja jeder selber entscheiden, ob ich da nun schuld bin oder nicht. Siehst du, jetzt haben wir schon länger über den Kadett C gesprochen.
Wie wir gedacht haben.
Ja, aber das Auto ist es auf jeden Fall wert. Ich ganz persönlich finde, ein Kadett C Coupé wäre auch etwas, was ich hier in deiner Garage mal gut machen würde. Aber ein schönes, gepflegtes, normales, in Anführungsstrichen nicht verbasteltes Auto gibt es ja kaum, weil die Dinger sind ja wirklich alle mit einem Käfig versehen worden und mega Auto. Also ich finde es super schön, tolle Formgebung und heute viel zu selten im Straßenverkehr. Aber ich habe gesehen, da werden sich jetzt, ich bin mir sicher, ein Hörer wird sich jetzt besonders freuen. Denn er hat heute Morgen ein Gefällt mir abgegeben, als du gepostet hast, dass wir heute wieder podcasten. Und da, wenn ich das Bild bei Facebook richtig gewertet habe, sind das, und die sind auf jedem Treffen und ich finde das immer grandios, die haben einen grün-schwarzen Kadett C.
Die kenne ich.
Genau, ja, das dachte ich mir. Mit diesem tollen Wohnwagen dazu.
Ja.
Und ich sag mal, Kermit der Frosch ist immer mit an Bord. Mega, eine wirklich, ihr lebt das Ganze und ich feiere das jedes Mal ab, wenn ich euch sehe. Also von daher, Shoutout an der Stelle in eure Richtung. Großartige Geschichte. Kommt weiterhin zu den Treffen, wenn es denn wieder möglich ist.
Ja, der ist der Hammer, der Wagen. Den kenne ich auch. Wie ich mit Helge hier unsere Youngtimer-Duell wie das gedreht haben. Mhm. Und die Folge Calibra gegen Corrado waren wir ja auf der Aral-Tankstelle hier in Geesthacht. Mhm. Und da haben uns ja so ein paar Opel, getunte Opels und VWs eingeladen für die Sendung. Da war er auch mit seinem Kadett.
Mhm. Mhm, also, genau.
Das ist schon sehr auf. Ich glaube, er ist auch Automechaniker.
Also wenn ich mir das angucke, muss er das sein. Oder hat einen sehr guten Freund.
Er ist Automechaniker und arbeitet Ich glaube sogar, der ist Mercedes-Mechaniker.
Ach, guck an.
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Tja, könnte ein Kollege sein.
Nee, auf jeden Fall eine coole Geschichte, ja, das stimmt. Also mit dem Wohnwagen finde ich ein bisschen übertrieben, auch in dem Grün, aber das ist ja Geschmackssache. Ne?
Das ist auch übertrieben, aber manchmal ist ja in dem Übertriebenen natürlich unheimlich viel Leidenschaft drin. Ne? Und ich glaube, die können auch sehr gut über sich selber lachen. Sonst hätten sie eben auch nicht immer Kermit der Frosch dabei. Ja. Der kann ja auch gut über sich selber lachen.
Ja.
Was ich übrigens gesehen habe, hat mich auch völlig, ich weiß noch nicht, ob ich es gut finde oder nicht. Ich glaube, ich weiß, wie du dazu stehst. Die Firma Mechatronik, ist dir die im Begriff?
Ja. Diese Mercedes restauriert oder Tuning restauriert sozusagen. Die machen ja auch irgendwie alt auf neu, beziehungsweise neue Technik. Da kriegst du dann irgendwie ein W111er Cabriolet Mercedes und da ist dann ein ganz moderner 3,2 Liter Kompressormotor drin oder irgendwie so ein Quatsch.
Richtig, ne? Richtig.
Boah, richtig. Weiß ich nicht.
Ja, ich hab jetzt gelesen, dass die ein Projekt 107 haben.
SLC, ne?
SLC, hab ich auch gesehen. Mit AMG-Technik, ja. 400.000 Euro.
Ja.
Also ich finde das, was sie machen und wenn man sieht, wie sie es machen, absolut ultra respektabel, hat natürlich mit dem, ich sag mal, mit Klassiker dann am Ende nicht mehr so viel zu tun. Aber es gibt die Klientel dafür. Ne?
Ja, es gab ja schon mal so eine Schwemme aus England, da war hier irgendwie, wie hießen die, Car & Driver in Karlsruhe, dieser Laden, oder nicht Car & Driver, aber so ähnlich, den auch so einen Namen. Die haben diese ganzen restaurierten Jaguar MK2 hier rüber geholt, die mit moderner Jaguar-Technik restauriert worden sind. Da ging es nur darum, dass der ältere Herr dann ein bisschen moderner fahren kann, trotzdem aber ein Auto hat aus den 60er Jahren. Was, wenn du es als Firmenwagen einsetzt,
mit
1% versteuerst, mit dem Neuwert halt von 1965, egal welche moderne Technik da drin steckt. Da gibt es ja mehrere Hersteller in England, irgendwie 3, 4, die das so gemacht haben, diese Umbauten mit neuester XJ6-Technik, sogar mit Airbag gab es das in allem Quatsch. Tja, gut, du, wenn das hier einer mag, bitte in der Garage 11 wird es wahrscheinlich nicht sein. Also das ist nicht mein Thema. Ne?
Nee, klar.
Auch diese Mechatronik-Geschichten, ich finde es auch faszinierend, was technisch möglich ist, was man machen kann. Aber mir fehlt da so der Sinn drin, ehrlich gesagt.
Ja.
Klar, man kann es machen, weil man es machen kann, aber Punkt. Ich meine, man muss nicht alles machen, was man machen kann. Also ich irgendwie schließt sich mir nicht. Ja, genau. Also ich kann mir einen schönen alten SLC kaufen, ja, am besten 500er oder 450, 50. Und dazu kaufe ich mir halt noch ein modernes Auto und dann habe ich aber immer noch nicht 300.000 ausgegeben.
Das stimmt. Das ist
so, ne? Dann habe ich halt einen modernen, was weiß ich, AMG 63 SE Klasse, schieß mich tot, und einen schönen SLC, ne? Das ist doch gut.
Klar,
aber ich muss das doch nicht kreuzen miteinander.
Nee, gut, das ist vielleicht was für denjenigen, der schon alles hat und der eben sagt, Mensch, wenn ich so einen SLC habe, der tatsächlich so in der Originaloptik ist von damals und ich die Leute auf der Autobahn damit schocken kann, weil ich von hinten mit 270 ankomme, was ja bei der Technik, die das durchaus möglich ist. Ich hoffe, dass dann alle Schrauben gut angezogen sind, die normalerweise geschraubt sind und heute ganz anders.
Alle Schrauben gut angezogen sind, auch die Schrauben bei dem Käufer, ehrlich gesagt.
Ja.
Also da...
Ja, vielleicht, ja. Also ich habe auf jeden Fall, wenn ich das gesehen habe auf Messen, war ich zumindest immer beeindruckt, wie sie es gemacht haben, weil ich finde, sie verpacken das halt ganz gut.
Also das muss ich drüber sprechen, also die Technik, also das, wie es gemacht ist, ist faszinierend. Die Sinnfrage ist halt so.
Das stimmt. Dann habe ich dir diese Woche hier etwas rübergeschickt, nachdem wir so nebenbei drüber gesprochen haben, über Triumph und dann irgendwie über ein TR7, in den ich grundsätzlich furchtbar finde und du dann sagtest, ja, aber ein TR8 ist ganz cool. Dann habe ich gedacht, TR8, wie sieht denn der aus? Sagt er, ja, ist genauso wie ein TR7, aber hat einen 8-Zylinder.
Nee, und Buckel auf der Haube vorne. Die Haube ist ein bisschen anders.
Siehst du wohl?
Ja.
Und Potsblitz, ein, zwei Tage, und so ist das ja oft, einfach auch nur, weil man die Sinne dann dafür geschärft hat, tauchte so ein Auto bei mobile.de auf. Sogar hier in der Nähe. Ist, glaube ich, auch noch im Netz. Interessant, so ein Auto. Durchaus interessant und eigentlich, wenn man so die Attribute sieht, also sprich Roadster, Triumph, 8-Zylinder, über 30 Jahre alt, sind solche Fahrzeuge unterm Strich sehr günstig zu haben. Also niedrig bewertet. Ne?
Ja, ist so.
Ich glaube, das Auto kostet, was war der Preis gehabt, 14,5 oder so?
Oh, irgendwie so.
Ja. Das ist so ein Abenteuer dann durchaus mal wert. Und ich glaube, ganz so schlecht fährt sich so ein Auto mit 8 Zylindern nicht.
Nee, die haben einen geilen Sound, haben die. Die haben so einen geilen Sound und dann, du hörst den Sound, drehst dich rum, siehst aber das Auto zum Sound nicht.
Ja.
Weißt du, so denkst du, boah, hier kommt jetzt so ein 8 Zylinder an. Und dann steht da dieser komische Keil und drehst dich, wo ist das Auto denn? Was für ein Motor habe ich da gehört? Wo kommt das denn? So. Das ist genauso, ich habe hier so einen MGB V8 mit aufgebohrtem Motor, 3,9 Liter im Verkauf gehabt, das gleiche. Oh, so ein richtiger 8-Zylinder-Klangteppich. Aber dann siehst du das Auto, denkst du, irgendwie passt das nicht.
Ja.
Ne?
Ja, du erwartest dann wahrscheinlich eher irgendwie einen Ami.
Genau.
Und kriegst dann eben so ein etwas zierlicheres Auto.
Schrulligen Engländer.
Ja, schrulligen Engländer ist der richtige Begriff. Ja, und man muss halt wirklich sagen, also ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwann mal kommt, aber diese, ich nenne das jetzt mal Mitte 80er Keilformen, die sind halt nicht richtig sexy. Und bei manchen Autos passt das heute wieder, aber der TR7 und eben auch der TR8, schwierig. Einfach weil das auch so eine Mischung an Designelementen ist, die heute nicht mehr hinhauen. Also, aber vielleicht, wie gesagt.
Gut, bei dem Auto muss man sagen, ich mag das, ich finde den charmant, weil der Radstand zu kurz ist, die Überhänge sind zu lang, so ist alles ein bisschen mehr. Was wirklich nicht schön ist, sind die Innenräume, weil, also ich habe ja letztens gesagt, ich glaube, VW hat mit dem neuen T-Roc Cabrio das Hartplastik erfunden. Tatsächlich wurde es damals, glaube ich, von Triumph erfunden. Ne? Ja. Weil, ey, das ist eine Hartplastiklandschaft, das kratzt an den Fingernägeln, wenn du drüber gehst. Das ist total krass. Und vor allen Dingen, wenn du dann einmal das angefasst hast, danach hängt das ja schief. Danach kannst du eigentlich aussteigen, Schraubenzieher holen und versuchen, wieder gerade ranzubauen. So, ne?
Ja, mit irgendwelchen Keilen dann.
Ja, diese Art Fahrzeug ist das. Ne? Ja, als Geschmackssache.
Stimmt.
Ich habe einen T8 hier mal verkauft.
Tatsächlich?
Ja, ja. Ein Linkslenker auch. Es gibt so einen englischen Thailänder, der heißt Rimmer Brothers. Die sind im Triumph-Bereich ganz groß. Und die haben immer ein Beispielauto. Und das Katalogauto, dieser linksgelenkte TR8, das ist der, den ich hier verkauft habe.
Okay.
Den hatte ich hier in Deutschland mal gekauft, in England. Und lustigerweise gehörte das Auto einem hohen Mitarbeiter von Triumph, der wohl auch in den USA für Triumph gearbeitet hat. Und deshalb hatte der den Linkslenker, den hat er dann mit zurückgebracht und in die Rente übernommen. Und dieser Link, der ist mit diesem linksgelenkten T8 in England rumgefahren.
Ja.
Krasse Geschichte.
Ja, klar.
Und ich habe das Auto aber verkauft nach Holland, glaube ich. Ist da Rotterdam gegangen, meine ich.
Ja, die Holländer.
Coole Kiste.
Haben ein anglophiles Herz.
Das kann ich nicht beurteilen. Ich finde... selten in Holland.
Ich nebenbei auch, wobei es sehr schön sein soll. Dort.
Schwarze Schrift auf gelbem Grund, fahr mit Abstand, bleib gesund, hat Harald Schmidt mal gesagt. Also, da ging es aber auch eigentlich um diese Gespannfahrer.
Ja, ich glaube, über die Niederländer gibt es ja eine Menge Witze, gerade im deutschen Raum.
Ja, aber zu Unrecht.
Eigentlich haben wir die ganz lieb, glaube ich.
Ey, ganz ernsthaft, das ist ein geiles Land.
Ja.
Sehr offen, sehr, ne? Und die hatten mal eine extrem große Oldtimer-Szene,
ja,
weil
die ist
ein bisschen eingebremst worden durch die Gesetzgebung.
Genau.
Die hatten ja irgendwie, ich glaube, 21 oder 22 Jahre, da waren die Autos steuerfrei.
Genau. Ne?
Was habe ich Autos nach Holland verkauft?
Ja.
Also so vor 7, 8 Jahren noch, ohne Ende. Und die hatten auch 3, 4 fette Magazine mit, also Verkaufsmagazine. Und ich war gerade vor ein paar Wochen in Holland, hier bei einem befreundeten Händler bei Hazel Terpstra, der restauriert Audis und handelt mit Audis. Und habe mir da ein paar Autos angeguckt und auf der Rückstrecke war ich an der Tankstelle. Wie immer habe ich eine Frikante gegessen, schön fies mit dieser Soße drin, aus dem Automaten. Und habe mir halt auch noch so ein paar Zeitungen holen wollen. Und da gibt es jetzt auch nur noch so 2 Magazine mit so Anzeigen. Weil früher hatten die 3, 4 Stück. Richtig geil.
Ja, guck an, da verändert sich natürlich auch sofort die Szene, wenn sich eine Gesetzgebung verändert.
Die hat sich drastisch verändert, weil die Gesetzgebung haben die hatten alle, die haben auch viele Amis gefahren mit Gas
und
so.
Genau, viele Gasumbauten von V8.
Und genau das haben sie auch in diese neue Gesetzgebung mit einbezogen. Diese mit Gasumbauten betriebenen Oldtimer sind als Oldtimer gar nicht mehr zugelassen jetzt.
Ja, das natürlich.
Und dann hast du die Arschkarte.
Ja.
Dann hast du da so ein 7,5 Liter Hubraummonster stehen und sollst plötzlich, weiß ich nicht, habe ich mir auch mal volle Steuern bezahlt. Ich habe mir mal einen International Scout Cabriolet gekauft.
Yes, IHC.
Der hatte aber noch gar kein H-Kennzeichen. Dann kann sie vorstellen, was ich an Steuern bezahle für die Kiste. 5,7 Liter Hubraum, kein Cut.
Und der war noch nicht alt genug?
Nee, der war nicht alt genug. Okay. Der hat noch anderthalb Jahre gehabt zum H-Kennzeichen. Und ich habe volle Steuern bezahlt, volles Pfund.
Und gab es damals schon Saisonzulassung, dass du wenigstens ein bisschen
Ich habe voll bezahlt. Das Problem ist, die Idee war halt irgendwie, ich hatte ihn damals hier von Ivo gekauft, dem das Elbe 76 damals gehörte, hier dieses coole Restaurant. Mhm. Und der hatte mehrere davon. Und der hatte zwei inseriert, große Scouts. Er selber hat immer noch sehr coole, er hat einen Scout 1. Und dann hat er sich für seine Bedürfnisse umbauen lassen im 18er und so. Richtig geil. Ein Cabriolet. Oha. Ganz, ganz cool. Geil. Naja, lange Rede, kurz Sinn. Da habe ich mir damals den gekauft, so ein Becher war das, mit grünkarierten Sitzen innen drin. Das war halt so, man. Ich wollte ihn halt fahren und dann bin ich halt gefahren, aber halt richtig Steuern gelatzt für das Ding.
Ja, ja. Das ist so. Interessanterweise hatte ich ja bei der Rubrik unterschätzt die Idee, mal über 70er-Jahre-Geländewagen aus den USA zu sprechen. Da gibt es ja mittlerweile einige, die richtig teuer werden. Und um da ein, zwei zu nennen, Grand Wagoneer beispielsweise, ich nenne den jetzt mal Geländewagen, das ist ja im Grunde der Vorläufer eines SUV, kann man sagen, also so die ersten Autos, die tatsächlich ernsthaft SUV waren. Und diese Autos haben wir ja mittlerweile, ja, sind zum einen sehr nachgefragt, aber haben eben auch einen großen Liebhaberkreis auf der ganzen Welt, weil man natürlich mit der ganzen Familie so ziemlich alles mit anstellen kann, wenn man will. Und gute Autos kosten da richtig Geld.
Ja. Da gibt es ja hier, wenn du zum Wagonmaster.com, da in Texas, dieser Händler, die immer so überarbeitet, mehr oder weniger. Eigentlich sind die ja immer so teilrestauriert, die Autos irgendwie.
Ja, weil die immer gefahren worden auch.
Genau, aber der nimmt für so ein Ding inzwischen auch, ich glaube, $70,000 oder so, ne, im Top-Zustand.
Leute, Wahnsinn. Ja, guckt euch so ein Auto mal an. Ich persönlich mag diese Autos unheimlich gern, weil die sehr viel Charakter haben und eben einen Wahnsinns-Nutzwert und eigentlich auch für die Ewigkeit gebaut sind. Leider, und das ist halt klar, bei so einem großen Auto, wenn die dann 6, 7, 8 Jahre alt waren in den USA, dann waren die natürlich auch dort billig. Und dann ist das Thema Wartung natürlich oftmals vernachlässigt und deshalb werden diese Autos dann irgendwann technisch komplett neu aufgebaut. Und wenn ihr ein paar schöne davon sehen wollt, in Bewegung, dann müsst ihr euch mal die zweite Staffel von Narcos Mexiko angucken. Da fallen nämlich ganz viele davon rum. Interessanterweise ist mir gerade diese Woche aufgefallen, gibt es so ein paar Szenen, wo die dann mit 3 Stück hintereinander da langballern. Alle, man sieht das auch, restaurierte Autos, mit Sicherheit fahren die so in Mexiko nicht in den 80ern. Und gut, die Serie ist auch neuer. Also auf jeden Fall, da sieht man eine Menge davon fahren. Großartige Geschichte und offensichtlich Gangster scheinen das Auto auch zu mögen.
Aha, echt? Ist das hier auch so? Nee.
Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, hier sind es so eher die, ja, kannst du wahrscheinlich besser einschätzen, aber ich vermute, es sind wirklich gut betuchte Menschen, die einen Klassiker für die Familie haben wollen, in dem alles darstellbar ist und der vielleicht nach außen hin noch einen etwas, ja, entspannteren Auftritt hat als vielleicht ein Porsche Cayenne.
Wieso?
Naja,
ganz ernsthaft, Cayenne erste Serie hat doch schon was, oder?
Ja.
So ein ganz früher Cayenne?
Funktioniert.
Wieso, warum soll das nicht funktionieren?
Nee, ja, so Luftfederung und so, gibt ja auch so ein paar Dinge, die da aber noch... Ja,
muss halt ohne Luftfederung ein.
Ja, ja einfinden, ja.
6-Zylinder-Handschalter.
Ja, gibt es. Hatte ich
als Neuwagen.
Nein, nicht dein Ernst.
Doch. Ich hatte einen weißen 6-Zylinder-Handschalter mit beigem Leder innen drin.
Ich habe genau so ein Auto, also nicht in weiß und nicht mit beigem Leder, damals mal in Zahlung genommen, tatsächlich auch 6-Zylinder-Handschaltung, kleinste Motorisierung.
Genau, und der fuhr gut und in Anführungsstrichen relativ sparsam sogar. Das Lustige war bei Porsche damals, sie haben ja erst den 18er rausgebracht und der war ja brutal teuer. Und dann haben sie den 6er nachgeschoben und jeder hat gedacht, Alter, der Cayenne ist so teuer. Ich brauchte damals neuen Firmenwagen für meinen Messebaukram und so weiter. Und der kam frisch auf den Markt und meine Grenze waren 50.000 Euro damals. Mhm. Ordentlich Geld. Und dann war ich im PZ, habe mich so umgeguckt und guck an, für 50.000 Euro habe ich einen neuen Cayenne gehabt, 6-Zylinder Handschalter, beiges Leder, Navi mit Tech-Art-Felgen hinterher drauf.
Die mussten drauf.
Die mussten drauf in Schwarz.
Aber die 50 waren netto, ne? Wahrscheinlich, ne?
Kann sein, 50 netto. Aus. Ja, aber das war damals so. Ja. Ne? Hatte ich einen weißen, oh hier ist der Klassiker, hier Telefon, ne?
Telefon, genau. Telefon, ne?
Hatte ich einen weißen Cayenne mit beigem Leder. Und ich weiß nicht, ich habe den bestellt in Köln im Porsche-Zentrum. Nummernschild war KXT911, hatte ich als Nummernschild. da musste ich unterschreiben, dass ich diesen Wagen zulasse und erfahren will. Ich habe gar nicht verstanden, weil die alle immer exportiert worden sind.
Gerade wenn sie weiß waren.
Genau, der soll in die Arabischen Emirate sein. Nee, der soll in die Kölner Emirate, der bleibt hier, ich lasse ihn zu. Haben die mir nicht geglaubt. Und dann habe ich an der Seite, hat mir damals hier die Firma, die mit denen so Grafik gemacht hat, hat mir einen Cayenne-Schriftzug für die Seite produziert, genau passend, also in der Größe wie ein Carrera-Schriftzug. Porsche hat sowas gar nicht angeboten. Und ich werde es nie vergessen, ich hatte dann diese Felgen da drauf, da hatten wir bei Porsche, haben sie gesagt, das dürfen sie nicht, da verlieren sie die Garantie, was, die sind ja ein bisschen picky mit. Also ich war bei Techert, die haben die Felgen da drauf gebaut, musste ich zu Techert selber fahren, da habe ich die Felgen abgeholt und da habe ich den Schriftzug da drauf, das haben die mir nicht geglaubt. Das Auto sah total geil aus.
Ich glaube, ich habe das sogar nur, die hatten sich verschrieben, die haben Cheyenne geschrieben,
mit CH aus Versehen geschrieben. Nee, Cheyenne haben die geschrieben, mit SCH. Cheyenne, wo ist denn hier die Cheyenne? Ich guck mal hier in meine, irgendwo habe ich von der Cheyenne, habe ich garantiert ein Bild.
Also super das, ist auf jeden Fall, dass wir diese Themen immer belegen können, weil man ja heutzutage von allem irgendwie ein Bild gemacht hat.
Ist so,
großartig,
ne?
Großartig, großartig.
Pass auf, jetzt kommt's. Da.
Da ist er.
Ja.
Ja, der sieht ordentlich aus.
Das war der weiße Schirn, KXT911.
Oh, und hat er sogar Techart-Felgen, ne?
Ja.
Oh.
Guck mal hier. Und parallel hatte ich als alten Carrera 27.
Oh, der ist aber auch schön. Ist der orange oder rot?
Nee, der ist orange. Der ist blutorange gewesen. Carrera 27 mit dem S-Motor, das Auto hat nur Stress gemacht. Nur Ärger gehabt. Aber hier, guck mal hier mit dem der Schriftzug, alles, ne? Der hat ja keine Sau gefahren, so ein Auto. Die haben mich alle angeguckt, als wenn ich vom Mars wäre.
Ja.
Cayenne. Ja. Mit dem Cheyenne. Hier, 4.
Kannst
Juni.
Kannst du dich mit dem vom Citroën
Wann war das? 4. Juni 2004.
Krass, und die Bilder hast du da noch drauf? Nein.
Doch, die habe ich alle abgespeichert. Logisch, klar.
Ja, aber warum ist da das Datum mit drauf? Hast du damals schon Mac gehabt wahrscheinlich, ne?
Ja, schon immer.
Ah, alles klar. Ja, weil...
Alles mit abgespeichert.
Weil ein iPhone hattest du
am 20. April.
Das kannst du mir nicht erzählen.
Am 20. April 2004 hatte ich das Auto. Ja. Ich habe das hier, ich habe hier so einen Ordner. Achso, 2003 hatte ich noch einen schmalen 27er in Orange. Hier ist so eine Geschichte von mir.
Das ist meine Aufgabe mal für mich. Ich muss auch mal einen Ordner anlegen mit meinen ganzen
Crossplate Autos. Hatte ich auch mal.
Ja, irgendwo habe ich was gelesen, dass du ein Crossplate hattest. Ja. Irgendwo gibt es einen Bericht über dich, wo irgendwie was zum Crossplate drin steht.
Hier, 8. November 2002, Start zur ersten Creme 21 Rallye.
Oh.
Alter, das ist schon fast 20 Jahre her. Wie krank ist das denn?
Wahnsinn, ja, ne? man kann dir aber im Gesicht hier ansehen, dass du die Creme 21 auch seitdem benutzt hast.
3. Juli 1999, was bin ich gefahren da? Smart Limited 1.
Nein.
Vor 21 Jahren?
Nein.
Mit Brabus-Felgen?
Nein, da bist du ja ganz weit vorne.
Natürlich, ich war ganz, mein ersten Smart, ne? Den habe ich bestellt in Köln-Godorf im Smart Center. Da war das noch eine Baustelle, bin ich über Bohlen reingelaufen und habe mit dem Herrn Kubina den Kaufvertrag unterschrieben damals. Und dann in der letzten Oktoberwoche, 98, wurden die ausgewählt. Ich war einer der allerersten, die überhaupt einen Smart hatten. Habe ich in Köln, ich habe gewohnt in Köln, Universitätsstraße 1 unten, ne? Dann stand der unten vorm Haus. Unten im Haus war ein BMW-Händler, ja, BMW Bischof. Ich hatte direkt vor dem Schaufenster stand mein Smart. Mein Smart war den nächsten Morgen voll mit irgendwelchen Fingerdatschen, weil jeder da reingeguckt hat. Das ganze Auto war beschmiert.
Also
an jeder Ampel, die Leute haben mich angeguckt, als ich vom Mars wäre, wie ich mit dem Smart rumgefahren bin.
Geil. Aber Smart wird es mit Sicherheit ganz, ganz viele Autos geben, die tatsächlich im Future Classic sind, muss man ganz klar sagen.
Ey, ganz ernsthaft, weißt du, was ich tatsächlich bei Mobile immer gucke als Suchauftrag? Ja? Ein Smart Limited 1 aus dem ersten Baujahr. Ich hätte gern wieder einen. Die sind alle durch, ist alles Schrott, findest du nicht mehr.
Tja, ja, ich bin auch ein großer Smart-Fan, weil ich einfach die Idee dahinter total super finde und ich glaube, dass es das einfach auch eine super Pionierarbeit war damals. Wir haben selber auch noch einen Smart in der Familie. Nils, der letztes Mal dabei war, hat ja so einen Smart, wie heißt der, Roadster Coupé heißt der, ne? Wenn er den Glas hinten hat. Ein super Auto. Ein schönes.
Hatte ich auch.
Hattest du auch, ne?
Ich hatte einen Roadster Coupé und damals ging das los. Da wollten die dann ein bisschen individuell gab es ja nicht. So haben die mir den ausgeliefert.
Oh, ist das so ein
Oliv? Ich habe den in Oliv lackieren lassen, hatte drin ein sattelbraunes Leder.
Ja,
und schwarze Brabus-Felgen. Und so habe ich den bestellt und so haben die ihn geliefert.
Traumhaft.
Und pass auf, Riesenprobleme mit dem Auto. die ersten hier, siehst du das braune Leder am Auto?
Ja, erzähl mir nicht, dass die undicht waren.
Natürlich
waren
die undicht. Aber meiner war so undicht, dann musste der gewandelt werden. Dann ging ein Anwalt hin und her, musste zurücknehmen. Wir haben es nicht in den Griff gekriegt. Dann wollten die den nicht zurückgeben wegen der Farbe. Dann haben sie aber Pech gehabt, weil sie mir den so ausgeliefert haben.
Ja, das stimmt. In dem Moment, wo du das Auto so ausgeliefert bekommst so. Und es vor Rechnungsstellung erfolgt ist.
Haben die mir so verkauft. So.
Ja, das haben die danach auch nicht nochmal gemacht.
Wann war das denn? Warte mal, das August 2003.
Ja, mega. Ich muss gestehen, ich habe damals, als diese Autos neu waren, habe ich mich in so ein Ding mal reingeschält. Damals mit einem vielleicht auch einen Ticken zu engen Anzug. Das ist schon spannend, ein- und aussteigen, ne? Oder was hast du dazu?
Nee, geht. Ich habe hier. Ich habe hier auch letztes Jahr noch einen gehandelt, einen Brabus. Geht, wenn du mal drin bist, ist drin. Also aussteigen ist geht mit so meinem Körper. Elegant. Nee, unelegant. Das also vor der Eisdiele nicht, lieber Seitenstraße rausfallen, wieder aufstehen und zu Fuß zur Eisdiele laufen.
Oder einfach auf allen Vieren weiter, dann ist das ja schon mal auf.
Mit keiner Vieren. Sieht, dass du aus dem Smart ausgestiegen bist. Bin ich immer ein großer Fan von. Smart Roadster Coupé, geil.
Mega. Okay. Ja, Nils hat so einen, habe ich ihn heute mit gesehen. Tolles Auto.
Brabus?
Leider nicht. Nee, leider nicht.
Gut. Man kann nicht alles haben.
Aber ich finde die Autos auch traumhaft und ich glaube, das weiß man heute schon, das ist definitiv nicht nur ein Future Classic, ist schon ein Classic.
Fährt ja auch. Sonst hätte ich es in der Garage 11 schon verkauft. Ich habe schon zwei Stück hier gehandelt. Mhm. Aber jedes Mal ein Brabus und immer voll Hütte.
Mhm. Ja, tolle Autos. Tolle Autos. Eigentlich wollte ich ja als Future Classic was anderes nehmen. Aber
das Lustige ist hier, hinter dir steht ja jetzt ein, ist gerade frisch reinkommen, Mini Innocenti De Tomaso. Und der Besitzer, der mir den heute gebracht hat, der hat den letzten Brabus Smart hier gekauft. Den hat er auch noch.
Ach, guck mal, wie sich immer der Kreis schließt zwischen den Geschichten. Ja, das ist übrigens auch, also ich meine, ihr könnt das jetzt leider nur hören, aber geht gerne mal auf die Seite. Der gelbe Innocenti De Tomaso Mini ist ein wahnsinnig hübsches Auto. Und wie wir beide hier der Meinung sind, seiner Zeit auch mega voraus gewesen. Denn das Auto ist aus 74 und wenn ihr euch die Formen anschaut, dann wirkt der deutlich frischer und auch noch irgendwie deutlich moderner.
Ist ja auch eine krasse Sache, eine Bertone-Karosserie auf Mini-Fahrwerk.
Traumhaft. Ne? Traumhaft. Ja. Traumhaft. Ich meine, wie schön kann Europa sein, ne? Oder?
Ja.
Wenn die Italiener eine Karosserie auf ein englisches Auto setzen.
Also ja, nicht auf ein englisches Auto, sind die haben ja den Innocenti in Italien produziert selber.
Ja.
Also es ist ein uritalienisches Auto tatsächlich, lustigerweise. Was auch viele immer denken, Mini Innocenti, also so Innocenti Cooper, wäre ein englischer Mini, ist ja gar nicht. Ne? Die Karosserie ist ja alles in Italien gebaut, da passt ja kaum ein Teil zum anderen hinterher. Ne, die haben ja Türen mit Dreiecksfenstern, die Kotflügel haben andere Aufnahmen für die Lampen, weil Carello-Lampen drin sitzen und so. Das ist ein italienisches Auto.
Ja, ne? Richtig so.
Englischen Wurzeln.
Ja. Ich hatte mir eigentlich was ganz anderes notiert für den Future Classic, weil mir gestern etwas aufgefallen ist. Ich dann auch gleich mal einsteigen musste, um zu gucken, wie viele Kilometer hat das Auto gelaufen, stand bei uns auf dem Hof plötzlich eine A-Klasse. Und zwar 168er Baureihe, also die erste Variante A-Klasse. Und da stieg ein älterer Herr aus. Und warum ist mir das Auto aufgefallen? Ganz einfach, er hat eine Wahnsinnsfarbe, nämlich Oasengrün. Googelt das mal, Oasengrün. Das war, also früher Ende der 60er hätte man gesagt, High Impact Color. Das ist ein knalliges, helles Grün und das Auto sah wahnsinnig gut aus im Zustand, hat auch deutlich unter 100.000 gelaufen. Ein wirklich traumhaftes Auto, wenn man so bedenkt, dass eigentlich gar nicht mehr viele A-Klassen
von damals. 140, 160?
160er war das.
Automatik? Habt ihr in Zahlung genommen? Steht noch bei
nein,
euch?
Nein, kannst vergessen. Also, kannst vergessen. Nee, nee,
ich hab,
witzig, der fährt sehr stolz, glaube ich, mit dem Auto.
Ey, das Lustige ist, ne? Ich habe... Das ist total krass. Ich habe mir letzte Woche noch im Internet permanent A-Klassen angeguckt. Und zwar Hacking Edition, finde ich immer so geil.
Ja,
und Coulthard.
Da bin ich
auf den Coulthard Edition gestoßen, der viel billiger ist. Wahrscheinlich, weil der nicht Weltmeister war. Keine Ahnung. Die Wagen gab es ja genauso selten.
Coulthard ist viel netter als Hacking.
Jetzt kommt's. Und wer hatte auch eine A-Klasse, wie sie neu war? Ich.
Ja, aber Hatte-Geschichten sind immer die
schlechtesten. Pass auf, ich hatte einen schwarzen A190.
Ich auch.
Und jetzt kommt.
Ich auch.
Ich hatte einen schwarzen A190 mit Brabus Frontspoiler, also diese Schürze von Brabus.
Die hatte ich nicht.
Mit schwarzen Brabus Monoblock-Felgen komplett.
Auch nicht.
Kein Sportauspuff.
16 Zoll Turinrad hatte
ich. Nee, und Lamellendach, volle Hütte, alles volle Hütte. Mhm. Und hatte hinten Einzelsitze. Kaum einer weiß, dass es das gab.
Weiß ich, klar.
Ich hatte hinten, also klar. Du hast da praktisch viermal den gleichen Sitz im Auto, auch zum Verschieben.
Genau, richtige Captain Chairs.
Genau, aber eine kurze. Ne? Also ich hatte ein A190 in Schwarz. Passt mit Bravo. Und dann habe ich unten die Brabus-Schürze, hat eigentlich Nebelscheinwerfer gehabt, das fand ich blöd. Die wurden am Werk direkt rausmontiert, da wurden dann von, musste extra so ein Tuner in Bergschladbach machen oder so ein, der auch Umbauten gemacht hat. Mercedes war selber nicht, Mercedes Gleisdreieck in Köln damals. Die waren nicht in der Lage, mir den Brabus-Spoiler da so zu liefern, ohne die Scheinwerfer. Das musste dann so ein Hinterwelt-Tuner, die ihn umbauen, den Spoiler, mit so einem Hasengitter praktisch von hinten verschrauben, dass dann Gitter drin waren, statt die Scheinwerfer.
Fällt euch was auf? Jetzt kommt so der wahre Jens durch, ne? So mit Brabus und so. Ne? Muss immer noch mal ein mehr sein. Ne?
Die war geil. Die war so sauteuer. Er war auch ein Firmenwagen dann bei mir, also für den Messeauftritt. Das Ding war so bescheuert teuer aus heutiger Sicht. Da passt ja am Kopf.
War mein erster, also das verbindet uns jetzt. Wir haben noch nie drüber gesprochen, logischerweise. Ich habe auch eine A190 gehabt. War mein erster Mercedes-Neuwagen.
Mit Lamellendach.
Jetzt die Frage, genau. Meine hatte auch Lamellendach. Ich hatte ihn unbedingt geschaltet und zwar mit dem Sportgetriebe.
Ich hatte eine Automatik.
Du, weißt du, das ist, und vielleicht auch für die anderen, es gab damals Automatik, es gab Schaltung und jetzt kommt's. Es gab Schaltung ohne Kupplung.
Ja, richtig, ja, genau, gab's auch.
Und mein A190, und deshalb da jetzt mal die Frage. Meiner war schon der hatte eine ganz, 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 ganz kleine Modellpflege. Und zwar nicht die Modellpflege mit Blinker in den Spiegeln und so, die später kam, sondern der Griff an der Heckklappe. Meiner hatte schon einen Griff und deiner, wenn das an der ersten war, hat er noch einen Knopf gehabt nur. Wirst du dich wahrscheinlich nicht dran erinnern?
Doch, der hat einen Knopf gehabt.
Ja, siehst ganz du? Sicher. Siehst du? Und meiner hat einen Griff. Also die haben nachher diesen Knopf gegen Griff getauscht, weil man einfach diesen Moment...
Merkt ihr was? Der Frank ist so ein Mercedes-Nerd. Wer weiß denn den Unterschied? Der kennt doch kein Schwein. Diese hässliche A-Klasse, wahrscheinlich war Frank, welche Farbe hat die gehabt?
696, schwarz, also Schwarz-Uni.
Achso, war meine auch.
Ja, und jetzt die Frage, hat deiner das auch gehabt, dass wenn du, also das Auto fuhr ungefähr so 200, vielleicht ein Ticken mehr.
Ja, genau.
Aber leider haben sich dann die Türen so leicht aufgezogen, hat immer so Windgeräusche gegeben. So.
Nee, das hatte ich nicht.
Hast du nicht?
Nee.
Okay, also das Auto war natürlich für diese Geschwindigkeiten eigentlich nicht gebaut.
Nee.
Ich bin mit diesem Auto echt... hart am Limit immer gefahren.
Aber ich hatte,
der lief super.
Ja, der lief echt super. Und mit diesen 17 Zoll Brabus Monoblock komplett in Schwarz auch lackiert, sah richtig geil aus.
Oh, und hattest du auch das Soundsystem?
Ja.
Das Soundsystem.
Jetzt kommt
Soundsystem.
Und Navi.
Subwoofer im Reserveraum.
Ja, genau.
Und der hat richtig Bums gemacht da hinten drin, weil klar, das Auto ist ja komplett offen, dadurch, dass er eben keinen abgeschlossenen Kofferraum hat in der Form. Der hat richtig tolle Sound.
Das war in Köln so mein Stadtauto und dann irgendwie war es aber doch zu doof und zu groß und wurde wieder durch einen Smart ersetzt. Und zwar durch einen Bravo Smart.
Naja, wisst ihr? Ja, cool. Ja, ich habe meinen ein Jahr gefahren. Damals hieß das Mitarbeitermietmodell. Das war eine tolle Geschichte.
Konntest du einen Mitarbeiter mieten?
Sozusagen, genau.
Modellmitarbeiter. Also Mitarbeitermodell, das ist mir ein bisschen zu kompliziert.
Auf jeden Fall A190 verbindet uns beide offensichtlich. War ein cooles Auto, hat mir echt Spaß gemacht. Und
ich gucke immer wieder nach den Kisten. Ich habe dann auch, ich war noch mal versucht, einen A210 zu kaufen, habe ich es dann mal gelassen.
Hatte ich damals, habe ich meinen besten Freund damals verkauft.
Langer Radstand, kurzer Radstand.
Langer Radstand mit Streifen, den konntest du ja mit und ohne Streifen, hat er einen roten Streifen gehabt, gab es nur in Silber und in Schwarz.
Genau.
Er hatte, jetzt muss ich echt lügen, ich glaube, er hatte Silber. Und dann war der ja innen mit dem Alcantara und
Leder. Also unsere Zuschauer lachen, oder Zuhörer, die lachen wahrscheinlich schon über uns, dass wir uns über solche Scheißautos unterhalten.
Ja, stimmt.
Es sind gar keine Scheißautos.
Jetzt haben schon viele
ausgemacht. Nee, pass auf. Es sind ja auch gar keine Scheißautos gewesen. Das waren echt gute Autos. Und versuch jetzt mal, das ist ja gar nicht so lange her, eine top gepflegte A210 Agta, das findest du gar nicht.
Findest du nicht. Und die haben alle mega Aufleistungen.
Ich habe ja letztes Mal gesagt, wahrscheinlich fährt irgendwie ein Opel Astra auf drei Rädern durch den Sudan. Der wahrscheinlich auch mit der Agta jetzt. Keine Ahnung, wo die alle sind. Wo sind die alle?
Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Also das Problem, das ist vielleicht auch so, um das mal abzuschließen dann irgendwann. Das Problem bei dem Auto war ja, dass durch das Konzept und Frontantrieb und den Motor war es aber leider so, dass viele relativ einfache normale Reparaturen bei dem Auto mal das Absenken des Motors erforderten. Und da hat immer keiner Bock drauf. Also sprich Anlasser, Absenken, Motor und. Jede Kleinigkeit bei so einem Motor war dann irgendwie noch ein bisschen komplizierter als bei einem anderen Auto, wo man von oben irgendwie gut rankommt. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Tod der Fahrzeuge, weil nachher einfach die Reparaturpreise dann den Zeitwert irgendwann überstiegen haben.
Und die haben das Konzept ja auch aufgegeben, ne, mit dem Sandwichboden.
Ja, leider, obwohl man heute ja weiß, hätte man vielleicht auch so wunderbar eine Batterie reinsetzen können. Ne?
Ja.
Also, ja, ich habe dem Auto auch lange hinterher getrauert, muss aber auch gestehen, dass final dazu die neue A-Klasse natürlich ein Wahnsinnserfolg wurde, dann ganz anders, kann man eigentlich vergleichen. Ich hätte, also wenn ich das zu entscheiden gehabt hätte, hätte ich die A-Klasse in der Form weitergebaut, und zwar unter dem Label Smart, denn das Auto war sehr smart.
Richtig.
Und, ich hätte einfach Smart 4.4 wieder draus gemacht und gut.
Ja.
So. Ja, darüber werden wir auch immer mal reden. Smart 4.4 gibt es auch noch.
Und vor allem den Smart 4.4, den frühen, den ersten, den gab es ja auch als Brabus mit 177 PS Turbo.
Wie viel?
177 PS Turbo. Und jetzt kommt's mit dem Command-System von Mercedes.
Okay, cool.
Ja, du kennst dich gar nicht aus, sehe ich.
Nee,
ist gerade ein bisschen verwundert, ne?
Ich bin gerade ein bisschen verwundert,
der, ja. Ich
habe dich nicht verstanden. Du hast gesagt Smart 4.4 mit 177 PS.
Genau, Turbo. 177 PS Turbo-Motor? Oder war das ein anderer? Nee, war 177 PS, klar.
Ich weiß das nicht besser, deshalb widerspreche ich dir nicht.
Und dann, die waren meistens schwarz, die gab es ja nur in schwarz und in silber. Und dann hat der halt, wenn du einen großen Navi bestellt hast, hast du ein Command-System drin gehabt von Mercedes.
Cool.
Total geiles Auto, findest du auch kaum noch.
Cool.
Schnell.
Schwenken wir nochmal weg von Mercedes, sonst
ja, gesagt, das verlieren
wir
ja
alle. Ja, wir genau. Verlieren hier alle Hörer, die sagen, hey, Mercedes.
Aber es sind Future Classics auch.
Ja, ist so. Vielleicht, obwohl wir ja eben schon ein bisschen das Thema gestreift haben bei der A-Klasse, das Thema Automatik und Schaltung, das war ja eine Rubrik, die wir immer mal spielen wollten. Ich habe mir da mal ausgedacht, wir reden mal über BMW 6-Zylinder, ja, E24, E28, E30, E32, E34, was sagst du da, Schaltung oder Automatik?
Puh. Also wenn ich jetzt mal aus der Sicht des Autohändlers Markt, ja, Schaltung, nur Schaltung, alles Schaltung.
Die BMW-Freaks wollen
BMW-Freak wollen Schaltung und Mercedes wollen immer Automatik. Also ganz komisch, da ist kaum Bewegung drin. Deshalb, BMW-Schaltung.
Ich finde das deshalb so seltsam, weil BMW hat ja, und auch das wissen viele nicht, BMW hat ja relativ früh, damals auch bei den 5er BMWs, E34, bei den 4-Ventilern, eine wunderbare 5-Gang-Automatik eingeführt. Früher als Mercedes, die hatten ja wirklich nur bei einem Modell damals 5-Gang-Automatik, nämlich bei den 6-Zylindern gab es das dann eben, die 5-Gang-Automatik bei BMW, beim 530, beim 540, die war wirklich tippitoppi. Bei Mercedes kam die deutlich später. Und trotzdem ist es eben heute tatsächlich so, wie du sagst, die BMW-Liebhaber, die wollen eigentlich immer ein Schaltgetriebe. Es sei denn, das Auto gab es nicht mit Schaltung, wie bei einem 750, da ist natürlich was anderes. Den 850 wiederum, und das finde ich super spannend, den gibt es ja mit Schaltung. Der neulich auch im Youngtimer-Duell gehabt.
850 CSI.
Ja, auch wenn man nicht von der Stelle kommt, habe ich gesehen.
Ist totaler Scheiß. Egal.
Aber ein 12-Zylinder geschaltet in einem BMW, das muss man sich auf der Zunge einfach mal zergehen lassen. Also wenn das nicht irgendwie eine begehrenswerte Kombination ist, dann weiß ich auch nicht.
Ist so. Ja. Fährt auch geil.
Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich glaube, so eine Kupplung, die muss auch sehr deutsch gebaut sein, damit sie lange hält. Für so einen 12-Zylinder geschaltet. Ja. Besonders wenn du drin sitzt und Gas gibst.
Das Drehmoment, wenn das über den Antriebsstrang herfliegt, in dem Moment, wo du die Kupplung
kommst. Ja. Genau. Ah, das ist ein Traum. Ja, aber du hast vollkommen recht. Bei BMW scheint das so zu sein. Ich hatte selber eine Automatik damals in meinem 5er BMW. Ich fand das super. Aber ich muss gestehen, heute kommt die Freude beim Fahren beim BMW halt besonders durch, wenn man ihn geschaltet fährt.
Ja, ist so.
Das ist so. Kannst du ja mal ausprobieren mit deinem B10, den du da stehen hast.
Boah, ey, ein
Wahnsinn.
Alpina B10 Biturbo, Hammer, ne?
Ein Wahnsinn. Also für diejenigen, die jetzt, die vielleicht im BMW nicht so firm sind, Alpina B10 Biturbo ist eigentlich wirklich eine der schärfsten Waffen überhaupt gewesen. Da kam vielleicht nochmal ein Lotus Omega ran, aber den kennt sowieso am Ende.
Aber den gab es jetzt später. Der BMW wäre zuerst da. So. Also weil der B10 Alpina Biturbo war es war das deutsche stärkste Serienauto und die stärkste Serienlimousine. Genau. Und wurde dann durch den Opel Omega abgelöst, weil der hatte 17 PS mehr. Wobei man sagt immer, die wären immer alle kaputt gewesen, wären eh nicht gefahren, aber keine Ahnung.
Und wie es der Zufall so will, ich weiß immer nicht, ob sowas dann wirklich Zufall ist oder ob der liebe Gott einfach Humor hat. Jens hat ja so ein Auto jetzt hier in der Garage 11, ein Traumauto, und dann vor 2 Tagen neuer Automotorsport kommt raus. Und was ist da drin? 8 Seiten Bericht über den B10 Biturbo.
Ja.
Und im Grunde, wenn man ehrlich ist, 8 Seiten Liebeserklärung.
Ja, sehr geil geschrieben. Also muss ich auch sagen, toller Test, der das auch so ein bisschen beleuchtet aus der heutigen Sicht, ein bisschen augenzwinkernd, dass natürlich heute eine B5-Limousine irgendwie in 3,5 Sekunden auf 100 ist, aber das sind heute viele Autos. Und damals gab es nur eine Handvoll Autos, die so schnell waren wie so ein Alpina B10 Biturbo. Man muss mal in der Sportauto im Vergleichstest, ne? Man glaubt es kaum, hat ein Alpina B10 Biturbo und Ferrari Testarossa abgehangen, hat den platt gemacht. Und zwar auf 0 auf 100 und auf 200 hat ihn auch noch nass gemacht. Ne? Es ist schon ziemlich krass. Schnellste Serienlimousine der Welt damals auch. In einem Test ist sie 291 gelaufen. Ja, alles unfassbar. Und dann, das Geile ist, der Motor, ne, ist ja in der Grundkonstruktion, kommt ja aus den 60er Jahren.
Ein sogenanntes Eisenschwein.
Ein Eisenschwein. Und dann haben die den nochmal mit so 2 kleinen Ladern, haben die den nochmal richtig, haben die den aufgepustert, richtig Gas gegeben. Also die Alpina-Techniker, also ich meine, Hut ab, was die da geleistet haben.
Wahnsinn. Ein wunderschönes Auto. Und guck
mal, aus heutiger Sicht auch, ne, irgendwie 1,7 Tonnen treffen auf 360 PS. Und 360 echte Männer PS und nicht 520 Newtonmeter Drehmoment. Und dann hat er auch schön beschrieben in dem Test, zur gleichen Zeit, ein gut motorisiertes Auto war ein BMW 520i. So, der hatte 129 PS, genau. Also ein Drittel. Das heißt, das Auto hatte 3-mal so viel PS wie der normale 5er eigentlich so oft. Und war auch sauteuer neu, ne? Also absurd.
Und ich muss ja sagen, ich mag ja, aber ich weiß gar nicht warum, wahrscheinlich einfach warum, weil sie so klassisch ist und immer fortgeführt wurde. Ich mag ja diese Alpina Kriegsbemalung.
Ich auch, finde ich voll geil.
Und ich muss auch gestehen, dass der Blauton, wie heißt der in diesem Fall?
Das Mauritius Blau, ja. Das ist eine Alpina Eigenfarbe, das ist keine BMW-Farbe. Und BMW hat ja die Rohkarossen geliefert und deshalb steht innen drin Werks-Sonderfarbe. Da steht nicht Mauritius Blau, sondern auf dem BMW-Aufkleber steht nur Werks-Sonderfarbe, sonst nichts.
Okay, haben die aber, glaube ich, nachher übernommen, Mauritius Blau. Also gab es dann auch bei E30 Cabriolets und so, aber die Farbe sieht einfach auch nur.
Nee, die gab es nicht bei E30 Cabriolets, das wäre mir neu. Nee. Das ist eine eigene Alpina-Farbe.
Ja?
Bin ich der relativen Überzeugung. Wenn nicht, ruft mich an, erzählt es mir, ob es anders ist.
Ich bin auch der relativen Überzeugung und am Ende wird es eine Wahrheit geben. Also, aber eine Wahrheit ist klar. Sie sieht grandios aus und ich weiß gar nicht warum. Dunkelblau Metallic ist aus meiner Sicht auf einem Auto eigentlich immer sehr, sehr gut angezogen.
Ja, deshalb fahre ich. Lass mir das. Ich sag nur Magic Blue.
Ich mag Blau auch unheimlich gerne. Vor allem, weil es super schön auch zu kombinieren ist mit beigen Innenräumen, die ich auch sehr, 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 sehr gerne mag.
Ja.
Ja, also das ist auf jeden Fall sehr schön. Ja, weißt du, was wir heute mal noch ausprobieren können? Was denn? Die Uhr, ne? Die Uhr können wir ausprobieren. Ja, stimmt. Sind wir schon eine Stunde dabei?
Ja.
Du. Dann müssen wir mal gucken, dass wir ein paar Schlussworte finden.
Ja, also das ist ja hier so, ne? Dieser Talk über diese Autos, das ufert immer so aus. Wir haben ja hier Frank hat vorher so eine kleine Liste gemacht, was wir heute mal so ein bisschen besprechen wollen. Wir haben, glaube ich, 2 Punkte von 10 geschafft. Also ja. Daran seht ihr, das ist eine never-ending Story hier, ne?
Ja, aber wir haben richtig Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß und ich hoffe, ihr schaltet auch wieder ein. Wir sind mächtig dabei, uns zum einen immer wieder zu treffen und das voranzutreiben. Und ich gehe mal davon aus, erzählt das gerne weiter, dass ihr weiter ein Interesse habt, dass wir hier Gas geben, uns Themen überlegen. Und mir für mich ganz, ganz wichtig ist, wir brauchen euren Input. Also wir brauchen so ein bisschen Hinweise von euch, wie findet ihr das?
Sag mal, ist das wie bei Facebook, gibt es im Podcast auch so einen Shitstorm, jetzt weil wir die ganze Zeit über irgendwelche Smarts und A-Klassen gesprochen haben? Ich denke, der ist seltrecht, was ist das denn? Hat der eine A-Klasse gehabt? Geht's noch?
Geil, ne? Ja, klar.
Das ist lange her.
Immer was mit der Erwartungshaltung zu tun, aber ja. Ich meine, am Ende zu erzählen, was heute ein Klassiker ist, kann ja jeder.
Ja, und vor allen Dingen, wer von mir wenig erwartet, kann auch nicht enttäuscht werden.
Ja, das kann ich mir immer merken. Also, für euch da draußen, schaltet wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Euer Tiefgaragentalk 2 aus 11.
Frank, bis bald.
Bis bald, Jens. Ciao, mach's gut.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.